Oberstipendpunkt ist keine Zeit.
Ciao und herzlich willkommen zum Megi-Podcast. Heute mit dem Moritz Spähl. Moritz ist Geschäftsführer von Construct 202. Moritz, herzlich willkommen.
Eins nach dem anderen. Wir fangen einfach mal bei einem an. Nehmen deinen Geschäftsprozess.
Ich brauche nur kurz 30 Sekunden von deiner Zeit. Ich möchte dir zwei Sachen sagen. Als allererstes ein ganz grosses Dankeschön, dass du die Sendung hörst und immer wieder einschaltest. Zweitens, wenn dir gefällt, was wir machen, dann schliess dich bitte den 24% der Leute an, die den Podcast regelmässig hören. Und folge uns auf dieser App. Ich verspreche dir, alles daran zu setzen, dass die Sendung so spannend bleibt und wir spannende Gäste haben, die du dir wünschst.
Gib mir mal schnell für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal einen kleinen Einblick. Wer bist du, Moritz?
Klar, sehr gerne. Ich sage immer, ich bin ein Baumensch, oder? Weil ich ursprünglich mal die Lehre auf dem Bau gemacht habe. Ich habe dann studiert, Architektur, Fachhochschule ETH. Das heißt, ich kenne sozusagen auch ein bisschen den Planungssektor, wenn man so will, oder? Ich habe doch ein paar Jahre auf dem Bau gearbeitet. Genau, also ich bin klassischer Baumensch. Aber wie man gehört, eben mit der Construct 202 halt spezialisiert auf so ein bisschen Digitalisierung von der Baubranche. Construct 202 ist eine Softwarebude, wo man IT-Dienstleistung macht für ausschließlich Bau- und Immobilienbranche.
Okay, aber das geht nicht in Richtung BIM, sondern, oder geht ihr auch in die Richtung?
Hey, nein, dort lassen wir eigentlich bewusst auf die Finger davon, oder? Weil, also das ist ja nur lustig, viel in der Baubranche, wenn du sagst, Digitalisierung ist immer gerade BIM, oder wie bei dir erzählt, ist so, alle sagen ja BIM und Digitalisierung ist das Gleiche, aber BIM ist einfach nur der, wenn du so willst, nur in Anführungszeichen noch Planung, maybe ein bisschen Baumanagement noch hinten raus oder so. Und vielleicht. Aber es ist Baufirmen, Planungsbüros, die haben natürlich noch ein andere Prozesse als nur Plan, oder? Also es gibt ganz viele Geschäftsprozesse, die dann digitalisieren kann, Schnittstellen, Zusammenarbeitsmodell und. Und wir machen bewusst kein BIM. Das ist ein Fachgebiet, wo es erstens mal schon recht viele so Consultants und Buden gibt, die sagen, hey, wir beraten im BIM oder BIM-Manager, Freelancer etc. Wir sind meiner Meinung nach ein eigener Fachbereich und wir machen wirklich Software-Infrastruktur. Also das Geschäft selber, das Business.
Für all die vielleicht jetzt gerade ein bisschen Hieroglyphen haben, was heisst BIM? Building Information Modeling. Einfach
an der Stelle. Ja, genau. Ist eigentlich ein 3D-Modell mit Informationen bestickt, wenn man so will.
Genau. Jetzt, ja, also da haben wir schon mal Ähnlichkeit, weil ich habe ja ursprünglich auch Lichtinstallateur gelernt, oder? Also ich weiss auch, wie es auf dem Bau zu und her geht und es ist auch aus der Ecke, genau. Du bist so klassisch, Zimmermann, und der Lütz schon geht, oder?
Ja, das stimmt, ja. Über Zimmermann, oder eigentlich die beiden Verfeindeten, wenn man so will.
Genau. Ja, das muss ja. Also das heisst, richtig in dem Fall, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr bietet IT-Dienstleistungen an. Das ist mal ein Aspekt. Der andere Aspekt ist aber auch ein Tool, das ihr habt oder eine Software. Um was handelt es sich da genau?
Ja, voll. Also wir machen IT-Dienstleistungen, sozusagen Softwarehaus, wo wir Services anbieten, eben Infrastruktur und auch natürlich Softwareentwicklung, spezifische Softwareentwicklung. Und dann haben wir natürlich in diesem Softwarehaus eigene Softwares, die wir programmiert haben, also die Produkte, die wir anbieten. Das sind momentan drei Softwareprodukte, einmal Task Management, einmal Käuferbetreuungsplattform. Ich glaube, eines der grossen Themen ist, das, was du, glaube ich, darauf auswählst, ist CRP-Lösung.
Ja, genau.
Klassisches Bau-ERP, wenn man so will. Also ein Projekt-ERP. Oder bei den ERP-Systemen kann man ja ein bisschen unterscheiden, geht es eher so ein bisschen Retail oder sagen wir mal Dienstleistung und alles ist ein ERP, wo projektbasiert drin arbeiten kannst. Was natürlich für Bau super ist, also du hast deine Baustelle, das Projekt. Cool.
Okay, also das heisst eben, du hast die ganze Projektverwaltung und so Themen und du siehst den Baufortschritt oder den Projektfortschritt, muss ich so sagen. Die Stundenerfassung wird wahrscheinlich auch dort drin abgebildet werden. Was du in dem Fall aber nicht hast, ist irgendwie Finanz, also klar, gewisse finanzielle Punkte wirst du wahrscheinlich auch drin haben, aber du tust nicht daraus raus oder machst auch Rechnungsstellungen und oder geht es ins ERP eigentlich? Oder eigentlich ins
ja,
ERP?
Voll. Also gut, ich meine, was heisst ERP? Oder kannst du ja mehr oder weniger Modul haben. Ja. Aber es ist alles, es ist sehr umfassend, also es ist ein richtiges ERP. Man kann einfach gesagt, du tust deine Kontakte rein, das ist so eine absolute Basis, Kontaktverwaltung. Du aus dem raus machst dann jetzt, nimmst du ein Projekt, einen Bauherr, also das Bauprojekt. Dann kannst du darauf natürlich dann Zeiterfassung machen, also Mitarbeiter einladen, die können darauf rapportieren, Zeit erfassen. Das hat, kannst natürlich dann also Offerte alles drin machen. Handwerker können ihre Artikel, also Wasserhähne und was weiß ich. Oder bei dir wäre es Steckdosen und alles Zeugs. Ein Apparat hinterlegen. Und dann geht es eigentlich weiter. Also es geht dann aus da, auf das raus. Du hast einen Zeiterfassungsartikel fakturieren. Genau. Und aus der Zeiterfassung natürlich die Löhne machen. Und beides hat dann Schnittstellen. Wir machen dann die Finanzbuchhaltung meistens in anderen Programmen. Also da kannst du eine Schnittstelle in FIBO-Software rein. Das ist ja dann doch meistens ein Trend, wenn die Finanzbuchhaltung ist. Du bist ein Experte halt. Oder eine Expertise halt im Finanzbereich. Und wir sind kein Treuhänder. Dann stimmen wir dort sozusagen die Fakturierung rausspielen. Die Löhne auch, wenn es top anlässt meistens. Oder kannst du auch abkürzen oder was dann ist.
Okay, da würde ich gerade schon auf ein Thema eingehen oder auf einen Aspekt von der ganzen ERPs, und zwar Schnittstellen, die du angesprochen hast, oder? Ich meine, das ist aus meiner Erfahrung heraus halt auch immer eine grosse Challenge bei Partneranbietern, ohne da jetzt irgendwelche Namen zu nennen, dass sie gar nicht offen sind für Schnittstellen. Wie siehst du das? Vielleicht auch aus deiner Erfahrung heraus, jetzt auch in dieser Baubranche. Wie könnte man so ein Problem überhaupt lösen? Gibt es überhaupt eine Lösung für so ein Problem?
Ja, gibt schon eine Lösung. Unsere. Also es ist... Schnittstellen bietet ja eigentlich auch alle an, theoretisch. Oder da ist auch das Problem, dass ein bisschen ältere Software, wenn man so will, dass du dir dann on-premise musst installieren. Einfach gesagt, oder? Das heisst, du machst bei jedem, der das ERP hat, machst du die Schnittstelle aufs Neue, oder? Und dann kostet es jedes Mal Aufwand, oder? Und bei allen, ich sage mal, Cloud- oder webbasierten Lösungen machst du die Schnittstelle einmal und alle können sie nutzen. Logisch musst du schon schnell dann die User connecten miteinander, aber du musst jetzt nicht nochmal noch ein Skript, oder? Und dort ist momentan ein grosses Problem, weil halt praktisch alle ERPs, die auf dem Markt sind, sind halt On-Premise-Lösungen, also installierte. Uns ist auch noch eine installierte, aber am Backend kann man direkt anhängen, also wenn es Cloud-basiert ist, oder? Und bei uns kannst du einmal anhängen, wir können die Schnittstelle einmal programmieren, wir haben offene Endpunkte, nicht sehr viele, auch nicht alle, oder? Teilweise gibt es auch Anfragen, dann müssen wir sie nochmal neu machen, aber dann stehen sie zur Verfügung für alle. Ja, und dann kannst du eigentlich anhängen, was du willst. Und das Problem, das man heute auf dem Bau hat, ist, dass wenn du für deine On-Premise-Schnittstelle 10 oder 20.000 Schutz oder was weiß ich zahlst, oder, dann die beleisten das mega gut, ob du das willst machen, oder? Weil das ist, Bau ist ein Gewerk, das sehr kleinteilig ist, oder wenige haben 100, 200 oder 1000 Mitarbeiter. Viele sind irgendwo, weißt du, 0 bis 20, 25 Mitarbeiter. Und dann 20.000 Schutz ist ein riesen Mock, oder? Und dann überleistet das mega gut. Und wenn wir natürlich können sagen, hey, ja, das ist eine Sache von 2-3 Stunden, das zusammenhängen, wenn es Schnittstelle schon gibt, oder bei uns, also dann pinkt, dann machst du es natürlich. Aber wenn auch ein Partnerbüro nebenan das auch nochmal muss machen und das dritte und vierte Büro und dann jedes Mal wieder 20.000 Schutz muss in die Hand nehmen, dann ist es einfach für die ganze Branche super schwierig zu digitalisieren, oder?
Ich glaube, das ist genau der Punkt, oder der Skalierungseffekt, oder wenn du es einmal machst, oder, dann kannst du natürlich so skalieren, oder? Das ist ein grosser Vorteil. Vielleicht noch schnell zum On-Premise, für alle die es nicht verstehen, oder wenn wir mit so Fachwörtern kommen, oder On-Premise heisst vor Ort installierte Infrastruktur, oder Software, wenn es jetzt in dem Fall ist, oder? Also das heisst, ich habe einen Server und darauf ist jetzt das Programm installiert, oder? Jetzt, ja, also meine Erfahrung eben, gewisse Branchensoftware sind nicht offen. Und ich frage mich dann immer, was ist der Grund, also was könnte ein Grund, vielleicht kannst du mir da einen tieferen Einblick in das Ganze geben, weil du bist tiefer in der Materie drin wie ich. Was könnte ein möglicher Grund sein überhaupt, dass die Offenheit nicht gegeben ist? Also ich habe zum Teil Branchensoftware, die sind wirklich mega, haben viele Kunden, bieten aber irgendwelche XLS-Schnittstellen oder wie auch immer, also Schnittstellen, wo du eine Excel-Datei, also eine CSV oder was auch immer, kannst du rausziehen, aber nicht offen in der Kommunikation mit anderen Tools. Was ist eben, ist das Backend das Problem? Ist halt einfach, weil es so veraltet ist, man hat es nicht weiterentwickelt? Oder was ist aus seiner Sicht ein, vielleicht nicht einer, mit mehreren Gründen?
Ja, voll. Also ich meine, am Schluss bin ich der Baumensch und ich habe ITler, die Experten sind bei uns, oder? Und ich glaube, über die überkompliziert erklären, bringt es eh nicht, weil sonst kommt niemand raus. Aber es ist im Grunde genommen schon so, theoretisch ist jede Software offen, oder? Also auch wenn sie installiert ist, kannst du die Schnittstelle machen. Es ist einfach, wenn du musst jetzt vor Ort, also lokal programmieren, wenn du so willst, und dann ist es immer Aufwand. Und auch die Software, die ich kenne, sind schon offen, aber die stellen einfach eine mega fette Rechnung. Man könnte sagen, zu Recht auch, weil sie natürlich auch den Aufwand, oder? Es ist nicht so, dass das unberechtigt ist, sondern das Problem ist einfach an der Technologie und vor allem am Backend, also eigentlich an den Prozess von der Software, wo dann lokal sind und du das nicht einmal in der Cloud hast, einfach gesagt, oder? Wo das einmal machst und jeder kann andocken, sondern du musst halt wirklich vor Ort beim Kunden auf seinem Rechner oder auf seinem Server. Und das muss nicht mal unbedingt ein physischer Server sein, sondern es kann auch ein virtueller Server sein, den er dann wiederum lokal gespeichert hat. Und die sind eigentlich schon offen, aber es ist einfach eben immer wieder Aufwand, oder? Und wenn du 1000 Kunden hast oder 10.000 und du das musst jedem machen, ist das super schwierig. Und sie wiederum haben, also all die Anbieter, die wir kennen, haben das Problem, dass sie ihre komplette Software einmal auf den Kopf stellen müssen oder irgendetwas dazwischen schalten müssen, wo sozusagen das von lokal wieder in ihre Cloud nimmt und dann wiederum zu der Cloud-basierten Lösung. Und das ist einfach mit extrem grossem Aufwand verbunden. Also die stellen dir einen grossen Teil auf den Kopf von ihrer Software, oder? Was man auch mitteilt, muss sie natürlich das Geschäftsmodell ein bisschen auch auf den Kopf stellen. Also das geht von einmal installiert im Kauf zu in ein SaaS oder so in ein Abo-Modell rein. Also es ist eine riesige Umstellung und das wagt ehrlich gesagt einfach nicht so halb viel. Ich kenne schon ein, zwei, die dran sind, oder? Insider-Wissen technisch gesehen sozusagen, wo sie dran sind, wie lange sie noch haben. I don't know.
Jawohl. Ich meine, das geht ja, du hast es eigentlich schön angesprochen, oder? Es ist ein Geschäftsmodell oder ein weiterentwickeltes Geschäft, oder? Oder von einem Unternehmen. Ich meine, die Anbieter müssen sich ja weiterentwickeln. Also du kannst ja nicht sagen, okay, ich habe quasi mein Monopol, Anführung und Schlusszeichen. Es gibt auch viele von denen, oder? Die wirklich Monopolstellung haben, Anführung und Schlusszeichen. Wo das Frontend quasi, also die Applikation, wenn sie durch aufrufen, nach Windows 98 aussieht. Also wirklich nicht mehr State of the Art, wie es heute nach der ganzen CI-CD-Thematik könnte oder könnte aussehen, auf jeden Schlusszeichen. Aber ich frage mich dann immer, oder klar, Aufwand ist das eine, aber das ist ein Investment für die Zukunft. Oder? Also was hätte, und wir sollten ja eigentlich unsere Lösungen im Idealfall auf den Kunden ausrichten, oder?
Also, ja.
Der Kunde ist der, der uns ja die Rechnung zahlt, oder? Also eigentlich müsste ja die Orientierung, man sagt ja immer so schön, nur eine Customer Experience, Customer Centricity und so weiter und so fort. Aber in dem Fall ist es mehr Product Centricity und nicht Customer Centricity. Also eher das Produkt im Vordergrund und nicht der Kunde, oder?
Ja, das ist schon so. Wir müssten eigentlich in Zukunft investieren. Aber am Schluss ist ja ist Entscheidung auf Seite Management, auf Seite Inhaberschaft, oder? Teils von diesen Lösungen sind teilweise auch schon verkauft worden, mehrfach verkauft worden, oder? Je nachdem, wenn irgendein Investor das kauft, will er zuerst mal seinen Return of Investment haben, sozusagen im Prinzip von 5, 6, 7 Jahren lang den Gewinn abzuwacken, bis er wieder sein Geld zurück hat. Dann macht er Führerschein, einfach gesagt, oder? Nicht nur, ich habe gekauft und jetzt stopfe ich da nochmal Millionen rein und dann muss ich nachher 15 bis 20 Jahre warten, bis ich den Return habe. Also es gibt ja mega viele Aspekte, warum das nicht gemacht wird. Aber es ist ehrlich gesagt auch gleich wie bei den Häusern, oder? Wenn du ein Renditeobjekt hast mit irgendwie 10 Wohnungen oder so, dann läuft das wunderbar. Müsstest du auch auf die Zeit legen, oder? Für die Sanierung in 10 Jahren oder in 20 Jahren für die Fassade und das Dach. Ist genau das Gleiche, machen dann mega wenige nicht. Klassisches Stockwerkeigentum, Top sozusagen, meistens leer. Und dann, wenn eine Fassade oder das Dach ansteht, merken alle, Mann, wir haben viel zu wenig Geld auf die Zeit gelegt, um das sanieren. Also es ist mega ähnlich. Und am Schluss, ja, wir müssen in Zukunft investieren, aber es ist eben auch cool, jetzt zu verdienen.
Wie macht ihr das? Ja klar, natürlich, oder? Also ich meine, ein Investor geht rein, nicht weil er quasi, klar, findet er das Produkt gut oder eine Statik, wo du sieht ein gewisses Potenzial in diesem Produkt oder in dieser Software, was das auch immer ist, in dieser Unternehmung und sagt, okay, ich versuche möglichst viel quasi daraus zu ziehen, oder? Klar, was differenziert euch von den anderen Anbietern? Also nicht im Sinne von Was ist euer USP, sondern wenn ich jetzt das verstanden habe, kehrt ihr das eigentlich um, oder? Und sagt, hey, eigentlich tun wir das, was wir erwirtschaftet, reinvestieren, um das Tool weiterzuentwickeln.
Ja, voll. Also man muss fairerweise sagen, wir haben ja nicht, wir sind nicht irgendwie 40 Jahre auf dem Markt, oder? Also das heisst, was wir entwickeln, ist recht neu, in Anführungs- und Schlusszeichen. Das heisst, das Problem kommt dann bei uns erst noch. Das muss man fairerweise sagen, das heisst, das wird dann das wird dann in 10 oder 15, 20 Jahren erst kommen, oder? Das heisst, die grossen Probleme haben wir noch in dem Sinne noch gar nicht. Aber wir machen das schon so. Also die SaaS-Modell, oder? Heutzutage Abo-Modell verdienst du. Also man hat ja immer das Gefühl, man macht eine App und nachher ist man wie Instagram nach 2 Jahren 1 Milliard schwer, oder? Das Unicorn, so ist die Realität, ist auch schon nicht so. Das heisst, die SaaS-Modell verdienst du relativ wenig. Am Anfang, jahrelang, wenn du irgendwie 50 Noten pro User oder so verdienst oder was weiß ich, pro Monat, je nachdem, kommst du nicht so viel, oder? Und deswegen machen die meisten Startups, die so ein Modell machen, sind fremdfinanziert, also mit Finanzierungsrunden gemacht, wo sie sozusagen bis der Break-Even hast, bis sozusagen der Hockey-Stick dann zieht, halt finanziert sind. Wir machen es ein bisschen anders. Wir sind Bootstrap, das heisst, wir haben niemanden im Hintergrund, der sagt, ihr müsst so und so. Und wir bootstrappen uns nach wie vor, indem wir eben Service anbieten, Dienstleistung, sozusagen im Softwarehaus oben. Und das Geld umher erwirtschaftet, ohne in das SaaS-Modell reinstecken. Ganz einfach, ja. Das heisst, das ist doch ein bisschen unser Ansatz. Alles, was wir oben verdienen, wo relativ, also relativ. Service kannst du einfacher verkaufen als SaaS, oder? Du schaffst, stellst eine Rechnung, einfach gesagt. Und hast ein bisschen Marge drauf und dann kannst du die Marge sozusagen unten wieder reinstecken.
Ja, natürlich. Du hast auch gewisse Wartungsverträge und Serviceverträge mit den Kundschaften, oder? Die IT-Dienstleistungen anbieten, oder? Wo natürlich da ein wiederkehrendes Income generiert, oder? Das ist mal der eine Aspekt, oder? Vielleicht noch schnell SaaS oder Software as a Service, wo wir kennen. SaaS-Lösung, wenn du von SaaS redest, einfach für die, die es nicht verstehen, oder? Das sehe ich absolut. Und das, die Reinvestition, das ist aus meiner Sicht eigentlich einer von den Punkten, wo auch der Gamechanger sein kann, oder? Natürlich, irgendwann hast du einen Apparat, oder? Du hast Engineers, die das Ganze dann entwickeln. Irgendwann hast du einen Apparat, der vielleicht ein gewisses Gewicht hat. Und das ist ja in den meisten Fällen in dieser Branchensoftware und in vielen anderen Lösungen eben genau der Grund, oder? Wieso, dass sie eben so träge sind in der Weiterentwicklung danach von dieser Software oder von dieser Lösung.
Absolut. Also ich meine, es wird sich ja dann zeigen, wie wir mit unseren Software die nächsten 20 oder 30 Jahre umgehen. Und ich glaube, was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, dass man früher eine Software gebaut, oder? Und die ist recht lang, wie soll ich sagen, State of the Art gewesen, wenn man so will, oder? Du hast dich bauen und entwickeln, logisch immer ein bisschen weitermachen und mit dem User mitgehen, aber heute fetzt das ja die Innovation mit dem Tempo rein. Da musst du am Ball bleiben. Also du kannst nicht eine Software entwickeln. Einfaches Beispiel, du machst eine Software, irgendeine normale Software, Web-Applikation und du hast in 5 oder 10 Jahren immer noch keine KI drin. Dann ist sie weg, oder? Im Gegenteil, hast du irgendwie die 80er oder 90er Jahre Software gemacht, nach 5 Jahren ist die immer noch, vielleicht hat sie nicht das neueste Feature gehabt, wo jetzt eine neue Konkurrenz gehabt, aber du kannst die voll immer noch nutzen. Im Gegenteil, 5 bis 10 Jahre ohne KI kannst du sie kübeln. Also ist weg. Das heisst, du musst am Ball bleiben heute per se. Ein bisschen mehr, also ein bisschen höherer Druck hast, dass du sozusagen jetzt reinvestieren als wahrscheinlich noch irgendwie in den 80er, 90er, 0er Jahren, wie immer.
Wie bleibst du am Ball? Wie bleiben dir am Ball?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch noch ein Vorteil, du das noch Service anbietet, sind wir sozusagen drin bei den User, wenn du so willst, bei den Kunden.
Quasi, ja.
Wir sind an der Quelle, genau. Das heisst, wir sehen täglich ihre Probleme, die sie haben und können natürlich aus dem aus entweder, das sind wir auch schon, so Joint Venture, wo sie dann ein Problem haben, sie können sich vielleicht nicht gerade leisten, die Software zu machen, dann sagen wir, hey, aber das sehen wir, das ist das Problem, das immer wieder auftaucht. Da wären wir bereit, um sozusagen mit, in Anführungszeichen, mit investieren, sodass wir auch günstiger zum Beispiel programmieren oder einen gewissen Teil übernehmen oder so. Und so sind wir halt voll an der vordersten Front, oder? Und sehen genau das Problem, was der User angeht und was der Markt angeht und dann technologisch, da musst du einfach Glück dazu haben. Also,
absolut. Das Kappen eigentlich, oder?
Ja, also ich habe jetzt ein Team können, sagen wir, aufbauen oder sind nach wie vor dran, wo halt junge, motivierte Leute sind. Und die sind alleine freiwillig dran, am Googlen machen und tun, wenn sie mal so auf LinkedIn sehen, wenn sie dort was sehen. Gehen die gerade selber, machen die Research und kommen und sagen, hey, das wäre auch noch cool. Dann kommt es bei uns aufs Product Board drauf, also wo wir alle Ideen sammeln, sozusagen, das User Feedback. Dann wird es dann implementiert und dann ist es ein Mix zwischen, was fancy draussen ist und was wirklich eigentlich die Quelle eigentlich der März sozusagen sagt.
Ja. Okay, super, spannend, ja. Ich denke, Kundenbedürfnis, eben, weil am Schluss ist ja der User der Kunde, also der Benutzer, ist essentiell, wenn man quasi einmal auch in der Weiterentwicklung von einem Service, von einer Dienstleistung und so weiter, immer am, also ich bin ein Fan von Kundenfeedback einholen, zum schauen, einerseits, wie stehen wir, wie sind die Dienstleistungen, die wir dann bringen, was sind vielleicht Bedürfnisse vom Kunden, die wir jetzt nicht können abdecken können, wo wir vielleicht unser Geschäftsfeld oder ein strategisches Geschäftsfeld können erweitern können. Das sind alles so Themen, die ich natürlich mit Feedbacks kann überkommen. Das müssen nicht zwingend Online-Umfragen sein, oder? Das kann natürlich auch ein Tag der offenen Tür sein, oder das kann auch sein, indem ich hingehe und sage, ja, wir haben jetzt die Dienstleistung erbracht, sind wir wieder beim Stromer, ich habe die Steckdose installiert. Lieber Kunde, wie war deine Erfahrung mit unserer Dienstleistung? Ganz einfach, also wir müssen nicht immer Rocket Science und fancy Umfragen machen, oder, sondern ich lange eigentlich so ein Feedback.
Nein, also mit den Leuten reden, oder? Das ist eigentlich das Beste. Ja. Also mit den Leuten reden, das passiert bei uns unten wieder im Vertrieb von diesen SaaS, also von diesen eigenen Produkten. Die sind täglich natürlich ihre Sales Calls am machen und so und sind eigentlich täglich Meetings am führen. Und dann redest du unglaublich mit denen, oder? Und logisch versuchen sie, das Produkt zu verkaufen, aber du fragst natürlich im Sales immer, was ist eigentlich das Problem, das du hast. Aber das ist sowieso die erste Frage. Und dann das ist bei uns, das ist einfach noch cool, durch das wir eigentlich Sales machen, ständig bei den Produkten fragen wir ständig, was ist eigentlich das Problem, oder?
Was ist so deine Feststellung, was ist das Problem bei vielen KMUs jetzt oder vor allem im Gewerbe?
Also, ist natürlich schwierig zu sagen, weil ein Stromer und ein Zimmermann ist zwar beides Baustelle, aber es sind zwei Welten, oder? Oder Bauphysikerbüro oder Ingenieurbüro oder was weiß ich, das sind alles unterschiedlich, aber im Generellen ist es keine Zeit. Und das wiederum.
So stimmen.
Ja, genau, keine Zeit. Also würde gerne, müsste auch, aber ich komme einfach nicht dazu, weil der Bau hat, gut, dass er eine Baustelle ist, die anfängt und sagt, aufhört.
Timeline haben, ja.
Die hat einfach eine Timeline. Du kannst nicht am Morgen kommen und sagen, hey, ich glaube, diese Woche mache ich etwas anderes, weil dann ist Ende Woche die Inbox-Ordner in meiner E-Mail einfach so dermaßen voll. Das hat dann schon ein Problem. Und das rennt einfach, oder? Und das geht allen gleich. Und darum
hängen vielleicht noch schnell Moritz so dazu, oder? Dass wenn der Geschäftsführer oder der Inhaber noch operativ tätig ist, oder dann sowieso, oder? Also, das sind ja in den meisten Ks, oder? Das ist ja KMUK, 1 bis 9 Mitarbeitende, oder?
Ja, genau.
Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross.
Also, die meisten sind Kleinunternehmen, genau, ja. Und dort ist der Geschäftsführer operativ tätig und das wiederum hängt mega stark damit zusammen, kein Personal, oder? Ja. Weil der Baubranche hat das riesiges Personalproblem, oder? Handwerkerseite sowieso, mega krass.
Ja, Planung. Wir sind machen, oder? Niemand will es
machen. Niemand mehr will es machen, oder? Also wir sind beide vom Bau, wir sind eigentlich zwei schlechte Beispiele, sind beide nicht mehr vom Bau. Ja, es ist so, oder? Es ist so hart es ist, aber es will niemand mehr auf den Bau. Also das ist ein unglaubliches Personalproblem. Und ich glaube, das ist im Planungssektor schon auch, vielleicht nicht ganz so stark, aber natürlich dort auch. Und wenn du keine Leute findest, dann schafft einfach der Projektleiter oder wer auch immer, schafft auch mehr. Ganz einfach. Weil gebaut wird. Also gebaut wird, die Zeiten werden immer kürzer. Was früher in zwei Jahren gemacht hast, musst du heute in einem Jahr machen. Und Personal fehlt. Und dann würde ich sagen, so der oberste Painpunkt ist keine Zeit. Und das hat mega viele Auswirkungen dann auf. Dann ist es schwierig, gute Leute zu finden, weil die machen die Überstunden machen, dann ist es schwierig, Prozesse zu implementieren. Das wiederum schlägt sich nachher auf die Marge. Wenn du natürlich deine Prozesse nicht optimierst und digital bist, hast du am Ende des Tages einfach ineffizient geschafft. Wenig Marge heisst wenig Geld zum Investieren. Also das schlägt sich auf extrem vieles. Ja.
Genau, also das ist eine der grössten Herausforderungen. Aus meiner Sicht würde ich noch ergänzen, Know-how, also Wissen. Ich meine, wir bewegen uns in einem Bereich rein, wo auch für mich, für mich kann jetzt outen, oder? Nicht immer ganz einfach ist, am Ball zu bleiben, vor allem mit der ganzen künstlichen Intelligenz und neuen Tools, wo jedes Mal, oder? Da musst du schauen, wie bleibst du am Ball, oder? Wie bleibst du am Ball? Das stelle ich mir amix vor, oder? Ein Geschäftsführer von einem KMU, der sonst noch andere Themen hat auf dem Tisch, sollte sich nur um das kümmern.
Ja, das ist so, ja. Also, absolut, ja. Und dann muss man, also ich meine, es macht einem schon auch Angst, aber ich glaube, ich kann da recht viel beruhigen. Wir haben eine IT-Bude, oder? Wo nur Bau- und Immobilienbranche macht und auch uns, falls nicht einfach am Ball zu bleiben, es ist wirklich einfach, das Tempo ist unglaublich hoch. Also, Dann muss ich mich auch wieder daran erinnern, dass am Schluss Bau gleich wiederum ein Gewerk ist, das nicht so schnell geht. Also ich glaube, wenn man eine Branche aussuchen könnte, die Entwicklung sich eher ein bisschen Zeit lässt, dann ist es wiederum Bau im Vergleich zu anderen Branchen. Oder wenn du jetzt wirklich nur in der Software bist, dann musst du KI machen, sonst bist du weg. Also, wenn du die Software wurde nicht weißt, wie du Language Models machst oder sonst irgendwelche KI-Modelle oder so, dann wird es schwierig. Der Bau hingegen muss jetzt nicht gerade voll automatisierte Workflows haben in den nächsten 3-4 Jahren. Also das geht auch noch, schon noch ohne. Aber es wäre natürlich besser, wenn du dran bleibst, oder? Fair enough,
Absolut. Und gewisse Sachen macht natürlich durchaus Sinn, dass man es nicht mehr manuell macht, dass man einen gewissen Automatismus drin hat, sechs Kreditoren, Workflow und so weiter und so fort. Da gibt es ganz einfache Sachen, wo man halt von manuell zu digital, ersten Schritt, digitale Befähigung und quasi so.
Ja, ja. Genau. Und ich meine, da muss man, ich glaube, da kann ich die Leute schon ein bisschen beruhigen. Wir sind ja an der Quelle, wie du gesagt hast, oder? Und man sieht auf LinkedIn-Klassiker, man sieht überall jetzt die Workflows und die KI-Modelle und jeder ist jetzt KI-Experte oder gefühlt. Und wenn nachher ins
Geschäft... Wort, genau.
Ja, wenn nachher in die Geschäfte reinschaust, so ist es schon nicht. Also auch grosse Buden kämpfen massiv damit. Auch vorher, wo du gesagt hast, es hat grosse Buden, die haben Pionierprojekte, aber 9 von 10 Projekten laufen da recht normal ab.
Ja. Ich habe mal einen Podcast aufgenommen mit dem Jeremias und dort ist es darum gegangen, genau um BIM. Er bietet die Dienstleistung, ich weiß nicht mehr, welche Folge das ist. Und da hat man eigentlich, wir haben sich ein bisschen so auf der Baustelle, wie soll denn das ablaufen, oder? Also laufen dann die Leute auf der Decke, oder? Ich meine, gut, du als Zimmermann kommst nachdem quasi der Rohbau ist, du kommst natürlich in der Rohbauphase, aber die Decken sind schon eingelegt und es ist schon betoniert und alles, oder? Aber der Stromer geht natürlich die Röhrling verlegen, oder? Und dann muss ich mir das vorstellen? Ich habe dann die Frage gestellt, wie muss ich mir das vorstellen? Sind dann die Leute mit dem Tablet, also früher haben wir Plan gehabt, oder? Und sind dann die Leute mit dem Tablet auf der Decke, ja? Hat mir dann ein bisschen einen Einblick gegeben, oder? Wie das Ganze
absolut.
Ja, Moritz, ich würde noch gerne auf ein Thema eingehen, Implementierung von ERPs in so KMUs oder in den Unternehmungen. Ihr bietet ja so Lösungen an und ich kann mal davon aus, sie auch implementieren, weil ihr ja auch eine IT-Bude habt in dem Sinne oder die Services anbieten in dem Bereich, oder?
Ja, voll.
Genau, ich würde sagen, was siehst du dort für Schwierigkeiten, wenn du sagst, schwieriges Thema?
Also Schwierigkeiten in dem Sinne nicht, aber Hoseluck, so muss ich sagen, oder? ERP-Switches, ERP-Implementationen neu, immer wahnsinnig viel Aufwand. Das ist ja der Backbone von meisten Firmen. Es gibt kleinere, kommen noch recht gut Schlag mit Effexio und da und dort, oder? 3-4 Tools und dann haben wir noch Manager, aber ab diesem Punkt kommt man an eine Größe an. Das ist abhängig auch von der Branche, vom Gewerk etc., wo einfach das nicht mehr geht, mit 4-5 Tools zu arbeiten, wo dann Teils miteinander kommunizieren und Teils eben nicht, oder? Wo man dann noch ein bisschen hin und her kopiert. Und dann steht der grosse Hoselupf an. Also wir haben schon implementiert, wir dürfen auch implementieren, wir haben auch schon ERP-Switches begleitet, nicht mal unser eigenes, also nicht nur unser eigenes, muss ich sagen, sondern Firmen, die einfach sagen, hey, also wo nicht unsere Software haben, sondern eine andere und die müssen jetzt einen Switch machen, heisst alle Schnittstellen ins Neue rein, Finanzbuchhaltungs-Switch und. Also das ist eher so ein business-technischer Aspekt, wenn du das machst. Wir machen jetzt dann logischerweise die Umsetzung, wenn du willst, oder mitunter. Und das andere ERP ist, sind natürlich die auch mit am Boot, oder? Aber das ist eigentlich ein business-technischer Aspekt, dass, wann machst du das? Wann ist da der Pain zu gross, um in Exio oder was weiß ich, und in welchen Software sind wir divers schaffen und wann schaffe ich mir so ein ERP an? Muss jeder selber entscheiden. Wir beraten da natürlich, oder? Logischerweise, wenn es sinnvoll ist und weil es ein grosser Hoselupf ist, ist es natürlich auch teuer. Also,
genau, also ich sage immer, eine ERP-Umstellung ist eigentlich Operation am Herz von der Unternehmung. Und wieso ist die Operation am Herz von der Unternehmung? Weil ich habe verschiedene Geschäftsprozesse, sechs Finanzen, sechs Zeiterfassung, sechs Lager, sechs Inventar, sechs Projekte, sechs XYZ, verschiedene Module, und ich grundsätzlich in einem System abgebildet habe, oder? Und deswegen, um das System wechseln, und erst gerade die letzte habe ich auf 20 Minuten gelesen, oder dass die Migros-Gruppe ja auch eine Umstellung hatte auf das SAP. Und dass das nicht dass das eine Herausforderung ist. Es ist auch medial danach ein bisschen getrieben worden, von wegen, ja, die Umstellung sei nicht so über Bücher oder zumindest nicht so erfolgreich über Bücher, wie es ursprünglich gedacht war. Oder das heisst, gewisse Regale sind nach wie vor leer in der Migros, weil das hat einen Einfluss auf die Lieferkette. Und das zeigt halt eigentlich, oder, die Abhängigkeit zu einem System. Und natürlich, Migros ist ein riesiges Konstrukt, wo wir natürlich nicht in diesem Kontext setzen können mit einem KMU. Aber auch in einem KMU, wenn ich es von keinem System in ein System hineingehe, irgendeine Datenbank, wo ich meine, also Datenbank, irgendwelche Daten, Excel-Tools, Excel-Listen, habe ich ja. So. Und wenn ich jetzt ein ERP einführe, dann muss ich zuerst mal die Listen bereinigen. Also dort fängt es an, Stichwort Datenkonsistenz. Oder? Also das sehe ich als ganz grosse Herausforderung auch in verschiedenen Projekten, Dupletten. Ich meine, ich kann Stefano mit PH schreiben, ich kann Stefano mit F schreiben. Oder?
Ja, dort sind wir wieder bei der Zeit, oder? Eine ERP-Implementation ist etwas, wo logisch der Softwarepartner Macht aufsetzt, den technischen Teil macht, aber du hast unglaublich viel Aufwand, was das Geschäft selber muss machen. Also über die ganzen Datenbereinigungen, alle Vorlagen schreiben, dann hast du deine Rechnungsvorlagen, deine Offertvorlagen, deine E-Mail-Vorlagen. Das muss alles der Kunde selber vorbereiten, da kann man ihm ja nicht helfen, ist ja sein Geschäft, oder? Und wenn du halt wenig Zeit hast, und das ist eben die grosse Gefahr bei dem Ganzen, wenn das nicht sauber auch begleitet wird und nicht von der Firma selber jemand dort steht oder zumindest verantwortlich ist für das, dann kommt es in der Regel nicht so gut raus. Und das merkst du nachher teilweise Jahre hinten raus, oder? Also wenn das nicht sauber aufgesetzt ist, tut dir das jahrelang weh. Weil es wird dann nicht einfacher im Nachhinein, wenn alle Daten drin sind und es in einem laufenden Projekt oder in dutzenden laufenden Projekten ist, du musst die Formulare und Vorlagen anpassen gehen. Super, super mühsam. Also dort muss man sich unbedingt mega viel Zeit nehmen beim Switch oder bei der Implementation. Und das ist aber eben das Problem, dass die halt nicht so halber Zeit kennen. Ja. Aber es geht nicht ohne.
Was wär denn eine Massnahme, wo wir, oder, wenn wir sagen, ja, wir haben keine Zeit, aber etwas müssen wir machen. Was könnte denn eine Massnahme sein?
Eine ist sicher strecken, wenn es geht, oder? Du hast doch teils, also je nachdem, wie viele Module in einem ERP dann jemand will haben, ob er die FIBU drin hat, also die Finanzen oder nicht. Dort kannst du zum Beispiel dann auch, aber das ist sehr kundenspezifisch, kann man strecken, obwohl man kann sagen, hey, nee, das Geschäftsjahr machst du jetzt noch im alten Tool und das neue Geschäftsjahr dann im neuen inne, dass man halt das hin und her spielt, dass, also die Daten, außer wenn es halt dann direkt im ERP inne ist, dann musst du den Switch auch machen, also dass man eigentlich staffelt, gewisse Geschäftsprozesse, das kann helfen. Weil alles auf einmal ist natürlich riesig. Ah ja, und dann muss man einfach die ERP. Also ich sage mal, Implementation ist es einfacher, weil du kannst Schritt für Schritt hineingehen. Du kannst sagen, wir starten mal mit der Zeiterfassung und eure Projekte machen dann noch im Excel rein. Und dann gehen wir das nächste ist das Projekt selber, also den Auftrag in die ERP machen.
Wo bist du stark? Du quasi sagst, ja, genau, dass das also, stückelt, du hast den Elefant quasi, oder? Dass der Elefant stückeln so.
Ja, genau. Oder einfach eine klassische Zeiterfassung. Oder man tut mal Kontaktverwaltung aufsetzen und nimmt mal das Excel, bereinigt das oder wo auch immer man Kontakt hat und setzt sie mal in die ERP. Das ist bei der Implementation in einem laufenden Geschäft ist das natürlich wesentlich komplizierter und auch nicht immer machbar. Da gibt es einen Hardcut, oftmals dann, ja. Und ich meine, das SAP einführen bei Migros, also, dass das reibungslos vonstatten geht. Also jeder, der sich auch nur 5 Minuten mit dem auseinandersetzt, weiß, dass es nicht reibungslos vonstatten geht.
So. Ja, das das muss man jetzt auch nicht irgendwie niederschreiben. Also es soll jetzt wirklich nicht despektieren. Also es ist wirklich...
Es ist so eine dermaßen komplexe Sache.
Ja.
Ja, genau. Also.
Das muss man schon sagen, oder?
Genau.
Ja, Moritz, wenn ein paar Tipps den Zuhörerinnen und Zuhörern möchtest du mit auf den Weg geben. Ich würde jetzt auch so langsam gegen den Abschluss, zum Schluss kommen. Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben, jetzt vor allem in Bezug auf Einführung ERP oder allgemein Digitalisierung von Geschäftsprozessen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, eins nach dem anderen. Dann fangen wir einfach mal bei einem an. Nehmen einen Geschäftsprozess. Schauen, dass dort die Leute auch geschult werden und dann das wirklich auch digital machen. Und dann gehen sie zum nächsten Geschäftsprozess. Und dann ist es halt so, dass ein Teil noch voll analog läuft. Egal. Passiert bei allen anderen Büros auch. Einer digital, dort die Leute onboarden und dann der nächste. Meistens ist das viel gescheiter, als schon probieren, alles auf einen Patch zu machen und dann macht die Hälfte der Leute nicht mit und die andere Hälfte macht es. Und dann hast du beide Prozesse nachher, sowohl den Excel als auch den Tool-Prozess sozusagen.
Gut, danke. Wir können drei dich kontaktieren. Wie bist du auffindbar, erreichbar?
Oh, am einfachsten über die Webseite www.construct202.ch. Da bin ich drauf. E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Und sonst einfach LinkedIn. Ich bin ja auch sehr aktiv. Da schreibe ich immer zurück. Also da kann man direkt schreiben.
Toll. Gut. Danke. Wir werden alles in die Show Notes verlinken. Ja, an dieser Stelle merci mal für deine Zeit nochmal. Und ganz einen schönen Tag.
Danke auch. Und gleichfalls.
Merci. Ciao, ciao.